Moin zusammen und willkommen zu Folge 89 des Road to D&D Podcasts. Folge 89, das ist echt schon einige Zeit. Das muss man sich ja ab und zu mal vor Augen führen. Und einige Zeit stellen wir euch jetzt auch schon neue Abenteuer vor. Und auch dieses Mal wieder mit einem neuen Gast. Und das freut uns natürlich sehr. Und entsprechend auch mal an euch die Frage, mögt ihr Folgen mit Gästen? Bringt es vielleicht nochmal eine notwendige neue Sichtweise rein? Oder vielleicht das Know-how, das Christian und ich einfach nicht haben, weil wir einfach derbe keine Ahnung haben, wovon wir hier reden? Oder, also wir machen es auf jeden Fall sehr gerne, aber bitte auch mal gerne eure Meinung dazu. Entweder gerne natürlich immer über Instagram, R2DND für Road to D&D, oder natürlich auch mittlerweile auf Instagram Threads, einfach uns gerne auch mal schreiben, wie ihr das findet, dann können wir das natürlich gerne reflektieren. Und in diesem Sinne auch gar keine größeren Worte mehr und ab in die Folge. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück zu Road to D&D und willkommen beim Jahr 2024. Wir nehmen zum ersten Mal in diesem Jahr auf. Wir haben natürlich schon eine Folge veröffentlicht, aber wir haben uns eine kleine Auszeit gegönnt, deswegen nehmen wir jetzt zum ersten Mal wieder auf. Genau am 12. Januar, wenn ich das richtig sehe, vielleicht ist auch schon der 13., das Wochenende ist verflogen. Wer noch nicht verflogen ist, ja, verdammt. Jetzt hast du mir meinen Übergang mit wer noch nicht verflogen ist geklaut.
Ist okay Lars. Für mich. Ja, ist aber tatsächlich der 14. Also hör einfach auf, unsere Zuhörer anzulügen, das wäre für alle eigentlich ziemlich nett. Es freut mich auch, wieder dieses Jahr frisch mit dir beginnen zu können und auch jetzt quasi mit einem Abenteuer ins neue Jahr zu starten, das mir in der Vorbereitung auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht hat. Und ich freue mich auch darüber, dass wir direkt mit so einer ein bisschen besonderen Folge ins Jahr starten, in dem wir heute auch einen Gast haben zu späterer Stunde. Das hat alles sehr cool funktioniert und wie gesagt, auch ein kleiner, vielleicht ein kleiner, wie nennt man, ein kleines Benefit an Folge für unsere Zuhörer hier.
Ein kleiner Schmankerl.
Ein kleiner Schmankerl, aber ist das, das wollte ich auch sagen, aber ist das die richtige Verwendung dieses Sprichworts? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich weiß auch nicht, wo Schmankerl herkommt. Wo sagt man das?
Keine Ahnung, das hört sich nach Süddeutschland an.
Und
das
ich habe gerade gegoogelt und ich finde ein besonderer Leckerbissen noch viel besser.
Oh.
Oder vielerlei Schmankerl.
Okay, das wird immer wilder.
Naja, ist Österreich übrigens, bayerisch Österreich.
Naja. Sag ich doch Süddeutschland. Entschuldigung.
Gott.
Okay, guter Start ins Jahr. Aber es soll heute tatsächlich um das Abenteuer Wild Beyond the Witchlight gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ich versuche es erst gar nicht zu übersetzen oder nach einer Übersetzung zu gucken. Und tatsächlich, glaube ich, spreche ich für uns beide, wenn ich sage, dass wir da irgendwie beide relativ viel Bock drauf hätten, das auch tatsächlich mal zu spielen. Ich glaube, wir haben in einer unserer Folgen, das ist auch schon wirklich derbe lang her, als wir uns so ein bisschen die verschiedenen Realms vorgestellt haben und so, ja auch relativ ausführlich mal über das Feywild gesprochen. Da geht es in Wild Beyond the Witchlight nicht so 100% drüber, also die, und hört, Entschuldigung übrigens, wenn in meiner Aufnahme hier irgendwelche Baugeräusche irgendwie zu hören sind. Irgendwie meine Nachbarn rasten heute vollkommen aus.
Klassischer Sonntag. Ich würde mich komplett allmannmäßig beschweren an deiner Stelle.
Einfach direkt die Polizei holen.
Ja.
Komm, Standard. Das ist definitiv.
Kurzweil-Taste 110.
Ja, zack. Genau. Auch Notruf direkt.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, gut. Also, wenn dann Notruf. Ja. Alles andere wäre ein bisschen Verharmlosung.
Richtig. Außerdem ist es ja Notruf. Immer Podcast-Aufnahme jetzt, ne? Also, es muss ja irgendwie schnell gehen.
Ja, also je nachdem, wen du dran bekommst, ich glaube, dann geht's auch recht schnell.
Ja, auf jeden Fall, gerade wenn es ein D&D-Fan ist, der versteht auch die Brisanz an der ganzen Thematik, ne? Also, ja,
absolut.
Zurück zum Thema. Thema Feywild, ich glaube, damals waren wir schon voll des Lobes oder haben schon sehr unterstrichen, dass wir das als einen sehr interessanten Realm finden, weil es halt einfach so dieses merkwürdige Feenreich mit all seinen komischen, kleinen, fiesen Monstern, die irgendwie super cute aussehen und dich an dich, während du schläfst, ausweiden, halt irgendwie eine witzige. Ja, also witzig ist vielleicht für die Beschreibung wirklich der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall eine interessante Umgebung bieten für allerlei sehr fantasievolle Abenteuer. Und die vielleicht auch, und das ist vielleicht auch schon direkt so der erste Hook oder die erste Überleitung, so ein bisschen anders sich gestalten als so die typischen D&D-Abenteuer, die dann irgendwie an der Schwertküste so spielen, weil es halt wirklich diese sehr, sehr andere Stilistik mit sich bringt.
Ich glaube, um es einmal runterzubrechen, auch bei diesem Abenteuer, ich glaube, Chaos ist so ein bisschen das Wort, was man sucht, ne? Weil, also ja, ich glaube gerade sowohl als Spieler als auch als Spielleiter, ich glaube, du wirst bei keinem Abenteuer mit so viel Chaos konfrontiert und Dinge, die sonst normal erscheinen, selbst in der normalen, sag ich jetzt mal, D&D-Welt, wo man sich sonst aufhält als Spieler, sind hier komplett anders. Was aber natürlich auch so ein bisschen den Reiz des Abenteuers ausmacht. Und ich finde, also für mich ist es zumindest kein Spoiler, man kann dieses Abenteuer komplett ohne Kampf spielen. Und das ist, finde ich, eines der Merkmale, die sonst kein anderes Abenteuer hat, wie die jetzt von Wizard of the Coast veröffentlicht wurden. Es ist theoretisch möglich, hier einfach nur Roleplay-mäßig durchzustaffen. Man muss es natürlich nicht machen, aber möglich wäre es.
Das fand ich auch tatsächlich zum einen ziemlich spannend, dass das direkt sogar im Abenteuerbuch so explizit beschrieben wird. Also ich meine, generell, ich glaube, das haben wir in vielen Abenteuern schon beschrieben, dass es generell natürlich möglich ist, mit ein bisschen Finesse, ein bisschen innovativen Ansätzen und so weiter und so fort, Probleme auch ohne Kampf zu lösen, sondern irgendwie durch geschichtliche soziale Interaktion. Aber dass tatsächlich das Abenteuer oder von den Autoren des Abenteuers es so gewollt ist, dass man gegebenenfalls auch komplett ohne Encounter das durch das ganze Abenteuer durchkommen kann, das fand ich schon sehr, sehr besonders. Ich habe auch überlegt in der Vorbereitung, ob das ein Spoiler ist für Spieler, und wir das vielleicht tatsächlich nur im Spielleiterteil noch mal so deutlich machen. Ich hatte mich aber auch dafür entschieden, das auf jeden Fall hier zu thematisieren, weil ich das auch ehrlicherweise als potenziellen Ansporn für Spielergruppen interpretiere. Ne? Also gerade wenn du eine rollenspielfreudige Gruppe bist, die halt irgendwie da irgendwie mega Bock drauf hat und das ausleben möchte, dann finde ich es halt umso mehr oder umso krasser zu sagen, dass man hier ein Abenteuer hat, das halt genau diese Herangehensweise an Abenteuer total honoriert und halt wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade für rollenspielaffine Personen halt dann auch super rewarding ist dadurch, ne? Also nicht nur irgendwie cool irgendwie Szenen fluffig auszugestalten, sondern halt auch wirklich irgendwie Fortschritt damit machen zu können.
Ja, und du musst auch, also erstmal rewarding und es ist halt auch für den Spielleiter ein bisschen einfacher gestaltet in dem Fall, weil wenn du irgendwie ein anderes Abenteuer hast, wo eigentlich der Kampf vorgesehen ist, du aber genau weißt, okay, meine Gruppe ist schon eher in die Richtung Roleplaying unterwegs und die versuchen, Kämpfe zu vermeiden, dann macht es dieses Abenteuer dir als Spielleiter natürlich auch das Leben deutlich leichter, weil das grundsätzlich so vorgesehen ist.
Genau, aber ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ob es für den Spielleiter einfacher ist, weil ich glaube, so Social Encounter zu leiten kommt halt sehr auf die Spiele an, wie chaotisch es wird. Aber generell ist es natürlich irgendwie, also ich persönlich als Spielleiter mag sowas super gern, weil es mir leichter fällt, irgendwie so einen Social Encounter zu freestylen, als irgendwie so einen sehr komplizierten oder langatmigen Kampf irgendwie zu ausgeschalten.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich meine auch eher, wenn irgendwie der Endkampf darauf ausgelegt ist, okay, ihr müsst da kämpfen und ihr müsst die Person unbedingt mit einem Pfahl durchstechen,
um und vor allen Dingen
Gewinner zu sein.
Und vor allen Dingen, weil du halt einfach dadurch entweder dir den Social-Ausweg irgendwie entweder selbst gestalten musst als Spielleiter. Weil ich finde es immer so richtig krass nervig, wenn du halt einfach eine rollenspielaffine Gruppe hast, die dann gegebenenfalls mit dem Big Bad Evil Guy oder mit irgendwie einem relevanteren Gegner halt irgendwie in soziale Interaktion tritt, aber das Abenteuer überhaupt nicht vorsieht, das so lösen zu können. Das nervt
ja, genau,
halt total.
Genau das meine ich, ja. Ja, ja. Also das macht es für den Spielleiter ultra nervig. Und dieses Abenteuer ist halt einfach darauf ausgelegt, dass du dir als Spielleiter das tendenziell eher aussuchen kannst. Beziehungsweise die Gruppe es sich am Ende des Tages aussucht. Ne? Weil, und das ist ja auch so ein Thema, das Feywild reagiert ja auch darauf. Ich glaube, wir haben es damals in der Folge auch angesprochen, wie sich Personen im Feywild verhalten. Dementsprechend werden sich auch Encounter ändern, werden sich Interaktionen mit gewissen Personen oder Figuren ändern. Und das macht das Ganze dann noch mal doppelt so spannend.
Genau. Bevor wir jetzt vielleicht aber schon so ein bisschen in die inhaltliche Bewertung des Abenteuers reinstarten, vielleicht noch zwei Randbemerkungen, nur um das den Wert des Abenteuers oder die Entscheidung, ob das ein Abenteuer für euch selbst ist oder für eure Gruppe ist, ein bisschen einzuordnen. Also generell, oder vielleicht natürlich der normale Mini-Monolog, kurz, falls ihr hier einschaltet und noch keine unserer Abenteuervorstellungen Folgen zu Abenteuervorstellungen gehört habt. Wir teilen die Folge so in zwei Abschnitte ein. Wie ihr schon jetzt merkt, unsere Bewertung jetzt am Anfang der Folge ist so ein bisschen allgemeiner gehalten, damit ihr in der ganzen Gruppe diese erste Hälfte der Folge hören könnt und egal, ob ihr Spielleiter oder Spieler seid, so ein bisschen ein Bild davon machen könnt, ob dieses Abenteuer was für euch ist, um dann entsprechend zu entscheiden, ob ihr das für eure Gruppe auswählen möchtet. Wir bewerten das natürlich auch so ein bisschen nach Einsteigerfreundlichkeit, wie gesagt, oder wie schon mehrfach an diesem Podcast gesagt, wir haben natürlich den Anspruch, dass wir hier so ein bisschen euch den Einstieg in dieses Weltbeste-Hobby erleichtern und entsprechend natürlich auch gerade Abenteuer nach ihrer Einsteigerfreundlichkeit bewerten. Die zweite Hälfte richtet sich dann explizit an Spielleiter. Wie gesagt, da haben wir heute auch einen Gast dabei. Das sagen wir auch nochmal ganz explizit an, damit, wenn ihr wirklich Spieler seid und euch nicht spoilern lassen wollt, ihr dann entsprechend in eine andere Folge springen könnt oder was auch immer, um euch entsprechend dann nicht zu spoilern. Das zum einen. Zum anderen, jetzt gerade noch so ein bisschen unabhängig vom Abenteuer, hat tatsächlich das Abenteuer Wild Beyond the Witchlight noch zwei Aspekte drin, die so ein bisschen besonderer sind. Und zwar gibt es hier neue spielbare Völker und neue Hintergründe. Wir gehen da jetzt gar nicht explizit drauf ein, wenn wir haben beide Völker auch schon mal in früheren Folgen besprochen. Und das eine sind nämlich die Fairies und das andere sind die Herangons. Ich weiß nicht, ob es hier eine, oder Herangon wird das geschrieben. Das eine sind halt kleine Feen. Also ihr könnt dann quasi eine Fee spielen. Und das andere sind, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, sind halt Hasen.
Hase.
Ja, genau, also ihr könnt Hasen spielen, dass man innerhalb dieser Feywild Region halt oder in diesen Feywild-esken Bereichen halt irgendwie auf so tierische Rassen trifft, ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, aber nichtsdestotrotz, dass man hier so eine Hasenrasse spielen kann, ist schon ganz cool. Wie gesagt, wir haben diese Völker auch schon mal in früheren Folgen besprochen, deswegen gehen wir da jetzt nicht drauf ein. Zusätzlich haben wir noch zwei weitere Charakterhintergründe, da gehen wir jetzt auch nicht explizit drauf ein. Im Prinzip, die beiden heißen Feylost und Witchlight Hand. Da geht es prinzipiell darum, dass man so ein bisschen mehr Charaktereigenschaften seinem Charakter noch zuordnen kann, die ihn für dieses Feywild ein bisschen nativer werden lassen. Und gerade für den Spielleiter noch mal ganz coole zusätzliche Optionen bieten, damit man so den Charakter ein bisschen cooler in seine Umgebung einbauen kann. Guckt euch die auf jeden Fall mal an, falls ihr euch dafür entscheidet, dass dieses Abenteuer was für euch sein könnte. Und überlegt mal, ob diese Hintergründe nicht was für eure Charaktere sein könnten. Wie gesagt, gibt auf einer Fluff-Ebene, glaube ich, noch mal ein paar ganz coole Add-ons.
Vor allem auch explizit, ich finde, der Feylost-Hintergrund ist schon relativ universell, würde ich sagen, der gar nicht mal so auf das Abenteuer zugeschnitten ist, sondern schon auch allgemein bei jeglichen anderen Abenteuer gut passt. Der Witchlight-Hand-Hintergrund ist schon sehr explizit auf dieses Abenteuer ausgelegt. Also da wird man wenige Abenteuer finden, wo wirklich dieser Hintergrund so genau, haargenau passt, weil gewisse Vorteile, die dieser Hintergrund bringt, bringen einem wirklich eigentlich nur in Chapter 1 dieses Abenteuers was. Muss man ein bisschen überlegen, ist auch in Absprache mit dem Spielleiter wert, um zu schauen, okay, macht das Sinn, macht das mir dann auch am Ende des Tages bei weiteren Abenteuern noch Spaß, aber, und dann kommen wir auch direkt zu den Leveln, das ganze Abenteuer ist ausgelegt auf Level 1 bis 8, das heißt, dementsprechend würde euch der Hintergrund natürlich ganze 8 Level begleiten, also da muss man, glaube ich, keine Sorgen machen, dass man irgendwie dann später sich überlegt, Mist, ich habe den falschen Hintergrund gewählt. Und falls man das doch gemacht hat, kann man damit natürlich auch noch mal ein bisschen spielen, würde ich sagen.
Naja, und außerdem muss man auch sagen, also es gibt natürlich schon Hintergründe, die ein bisschen mehr impactful sind, würde ich sagen. Aber im Allgemeinen ist jetzt auch der Einfluss von einem Hintergrund auf die Charakterentwicklung tendenziell relativ begrenzt.
Seltenst. Sagen. Wobei, wir haben es ja schon mal gesagt, das soll ja beim neuen Players Handbook ein bisschen anders werden. Also da sollen die Hintergründe natürlich eine deutlich größere Rolle spielen. Und wir haben es ja auch schon gesagt, es ist nicht mehr so weit weg, das neue Players Handbook. Deswegen müsste man da vielleicht noch mal gucken, okay, macht das jetzt den Riesenunterschied? Ich kann nicht reingucken, was die Leute bei Wizard of the Coast da geplant haben in der Hinsicht. Aber das, was wir gelesen haben, deutet ja schon darauf hin, dass der Hintergrund eine größere Rolle spielt, als er es aktuell tut. Dann muss man natürlich noch mal mit einem anderen Blick das Ganze betrachten.
Genau, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich persönlich finde auch Backgrounds immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Auch das ganze Thema, wir hatten das auch mal kurz angeschnitten in der Folge, in der ersten Folge, in der wir das Regelwerk von Tasha's Cauldron of Everything besprochen haben, wo ja auch noch mal ganz explizit beschrieben wird, wie man sich einfach selbst einen Hintergrund bauen kann mit den entsprechenden Features und so weiter und so fort. Ich fand eigentlich diese Hintergründe auch immer eine ganz nette Hilfestellung für die Background-Gestaltung des Charakters, also, ne, also die Background-Story. Ich fände es, also ich persönlich würde es begrüßen und bin sehr gespannt, wenn dann wirklich die Hintergründe einen wichtigeren Bestandteil der Charaktererstellung so ein bisschen ausmachen. Das scheint mir eine coole Sache zu werden. Oder scheint mir potenziell cool zu werden.
Ja, bin ich bei dir, ja.
Gut, kommen wir noch mal zurück zum Abenteuer. Wir haben ja gerade schon so ein paar Sachen beschrieben. Und wir sprechen ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen vom Feywild, um eine Sache so ein bisschen klar zu machen. Das Abenteuer an sich spielt nicht im Feywild. Es ist so ein bisschen eine sehr Feywild-ähnliche Situation. Da kommen wir wahrscheinlich im Spielleiterteil auch noch mal ein bisschen im Konkreten drauf. Aber gerade wenn ihr wenn ihr als Spieler jetzt auch irgendwie Bock auf so eine Feywild-Geschichte habt, dann muss man das der Korrektheit, also, muss man durch die Korrektheit sagen, es ist nicht das Feywild, aber es ist wahrscheinlich, und ist es das, was in den jetzt aktuell existierenden Abenteuern am ehesten ans Feywild rankommt, sagen wir so. Und ehrlicherweise, glaube ich, gibt's, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich mir das Feywild viel anders vorstellen sollte, als das, was ihr dann als Spieler innerhalb dieses Abenteuers auch vorfinden werdet. Das macht auf jeden Fall Bock und ich persönlich bin ein großer Fan davon. Deswegen aber nur so ein bisschen als, ich sag mal, sehr theoretische Korrigierung. Korrigierung ist Korrigierung ein Wort? Korrektur heißt das Wort.
Wobei ich mir, also bist du dir sicher, dass es nicht, also offiziell spielt es ja in einem Domain des Feywilds. Also
ja, genau.
Theoretisch könntest du schon sagen, dass es im Feywild spielt.
Ist das so?
Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, weil es ein Spoiler wäre, aber ich würde behaupten, es spielt im Feywild, weil es ein Domain vom Feywild ist,
wenn sich
im Feywild befindet.
Wenn das so strukturiert ist, ich habe das eher so verglichen mit Barovia innerhalb von Ferun. Ne? Also, dass man halt Ferun hat und innerhalb davon ist Barovia halt ein Realm, aber ehrlicherweise kommst du halt als Barovia nicht raus in den Rest von Ferun. Mhm. So, ne?
Ja, okay, so könnte man es natürlich auch beschreiben. Ja, das stimmt. Aber das ist, finde ich, ein guter Hint jetzt auch nochmal, wo du Barovia sagst. Vielleicht nochmal zum Thema, was denn Spieler erwarten können. Vom Feeling und wie sich das Abenteuer überhaupt so spielt und so weiter. Ich habe irgendwo gelesen, das fand ich einen sehr guten und passenden Satz. Es ist genau das Gegenteil von Barovia. Also die erdrückende Stimmung von Barovia findet ihr hier gar nicht, sondern es ist wirklich das Gegenteil, es ist eher eine fröhlichere, verrückte, chaotische Stimmung. Das heißt, wenn ihr irgendwie aus Curse of Strahd rauskommt und raus aus der dunklen Stimmung wollt, dann ist das Abenteuer für euch.
Ist vielleicht ein bisschen therapeutisch für euch dann auch.
Ja, maybe, ja.
Nee, das ist auf jeden Fall, und ich meine, das ist ja genau diese Feywild-Stimmung auch, ne? Und das ist ja genau das, was ich auch irgendwie an der Charakteristik so feiere, ohne dass ich da jetzt irgendwie selbst viele eigene Erfahrungen gemacht habe, als Spieler oder Spielleiter. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Stilistik so cool, dass halt dieses fast schon übertrieben und überzeichnete Fröhliche. Aber in meinem Kopf ist das immer so dieses, und das wird auch teilweise so im Abenteuer beschrieben, so man wird dann von so NPCs oder Wesen entsprechend in dieser Domäne mit dem breitesten aller Grinsen empfangen, was schon fast in so eine leichte Psycho-Richtung geht. Ne? So stelle ich mir das halt so immer so ein bisschen vor. Aber nichtsdestotrotz finde ich das einfach eine sehr witzige Umgebung, in der ich irgendwie gerne mal spielen würde.
Ja. Ja, und auch hier, ich glaube, als Spielleiter macht es allein schon Spaß, die ganzen Coverfotos des Abenteuers zu zeigen und die
ja, total. Spieler großartig
zu ziehen.
Und auch gerne
Stuff dabei.
Total. Und auch vielleicht eine Sache, die man auch vielleicht noch bemerken sollte, vielleicht einfach ein bisschen die Stilistik diese Charakteristik dieses Abenteuers zu unterstreichen. Es gibt auch noch innerhalb des Abenteuers eine Liste von Trinkets, die so ein bisschen, also die Abenteuer halt, oder die ihr als Abenteuer währenddessen bekommt, werde ich jetzt nicht genau, oder ich werde jetzt keine Beispiele nennen, um euch nicht zu spoilern, aber auch diese Trinkets sind halt einfach abstrus witzig. Viel, ne? Und das ist halt einfach, Ja, macht schon Bock. Genau, aber vielleicht auch da direkt natürlich eine wichtige Eigenschaft. Ihr habt es jetzt euch vielleicht auch schon selbst erschlossen. Ihr, selbst wenn ihr irgendwie als Abenteuergruppe irgendwo startet, werdet ihr durch die Abenteuer-Storyline relativ zügig in diese Domänen gezogen. Bedeutet direkt auch, dass ihr nichts dann mit Ferun oder irgendwelchen Städten der Schwertküste oder irgendwelchen Regionen der Schwertküste am Hut haben werdet oder extrem wenig, sagen wir so. Und ehrlicherweise auch nur, wenn der Spielleiter das explizit möchte. Ansonsten, wenn ihr nämlich dann irgendwie diese Ferun-Schwertküste-Charakteristik in einem Abenteuer sehr wertschätzt, dann wird Wild Beyond the Witchlight definitiv gar nichts für euch sein, denn, keine Ahnung, Streifzüge durch Tiefwasser, irgendwelche, keine Ahnung, investigativen Recherchen im Handelsviertel, bla bla bla, all das, was halt so diese Ferun- und Schwertküstenabenteuer häufig so ausmacht oder das Reisen zwischen Dörfern und Städten, die ihr schon aus irgendwelchen anderen Abenteuern oder Videospielen oder was auch immer kennt, all das wird halt wegfallen in Wild Beyond the Witchlight. Sprich, wenn ihr darauf Wert legt und darauf Bock habt, dann ist Wild Beyond the Witchlight definitiv nicht etwas für euch.
Aber, und das muss man auch noch mal hinzusagen, ich gucke übrigens gerade auf die Seite, wie das Buch übersetzt hat, die Wildnis jenseits des Hexenlichts, auch toll.
Bei den
Charakterhintergründen hat man sich dann auch wieder richtig viel Mühe gegeben. Einmal der Hexenlichthelfer.
Oh Gott!
Super. Und dann pass auf, der andere, aber na, können wir nicht ganz übersetzen, nennen wir einfach Feenlost.
Was? Das ist doch aber falsch. Egal.
Anyway. Abgesehen davon, dass, wie du schon sagst, dass du keine bekannten Städten besuchst, auch das haben wir ja schon am Anfang der Folge gesagt, das macht das Abenteuer aus. Ne? Du stürzt von einem Chaos ins nächste, dir fliegen irgendwelche, weiß ich nicht, Kuchenstücke um die Ohren, dann kommt als nächstes eine fliegende Kutsche mit Flügeln, die sprechen kann und so weiter. Also weirdes Zeug, aber es macht unheimlich viel Spaß.
Vielleicht für eine gute Visualisierung, aber das kommt mir auch gerade erst im Begriff, in den Kopf, ist hier so, das ist so eine Alice im Wunderland-Stilistik, ne?
Ja, stimmt. Ja, passt ganz gut.
Ja, wie gesagt, ich feiere die Idee dahinter sehr. Es gibt halt auch einfach als Spielleiter, also wenn ihr beispielsweise Spielleiter seid, der auch so ein gewisses Interesse an Worldbuilding hat und so Geschichten, gibt einem das Feywild halt. Also, wenn man einfach sagt, okay, ich baue mir ein Abenteuer oder ich baue mir vielleicht auch sowas wie eine eigene Welt, einfach die eigene Welt als Domäne innerhalb des Feywilds zu definieren, gibt einem halt quasi absolute Narrenfreiheit in allem, was man sich ausdenken könnte. Selbst so Horrorszenerien könntest du innerhalb so einer Feywild-Domäne abhandeln, ne? Also, das ist schon sozusagen der Joker für alles, was man sich irgendwie ausdenken kann und will.
Ja, plus, und das ist vielleicht auch noch ein Thema, wenn ihr eine Abenteuergruppe seid, die Spaß hat an, sei es Zauber oder magische Gegenstände, dieses Abenteuer bietet unheimlich viele magische Gegenstände, die auch eingesetzt werden müssen, beziehungsweise die ihr findet und die ihr auch einsetzen könnt, weil ihr seid gerade am Anfang des Abenteuers, wenn man das Abenteuer denn so spielt, da kommen wir nachher vielleicht auch noch mal zu, vielleicht ein bisschen, ich würde nicht sagen unterlevelt, das wäre jetzt übertrieben, aber schon jetzt nicht diejenigen, die da alles kurz und klein hauen könnten. Dementsprechend kriegt ihr natürlich auch magische Gegenstände an die Hand, die es einzusetzen gilt. Und da gibt's wirklich eine Hülle und Fülle an wirklich tollen Gegenständen, die erstens witzig sind, zweitens unheimlich Spaß machen und drittens auch so ein bisschen die Kreativität der Spieler fördert, weil die kann man super kombinieren, die kann man auch einzeln in verschiedenen Situationen, nicht nur im Kampf einsetzen, da kann man sich als Spieler drauf freuen.
Ja, und ich meine, gerade, und auch da könnte man halt sich auch easy einfach neue, spontane, abgefahrene Sachen ausdenken, die einfach aus der Situation heraus witzig sind oder so, ne? Also, das, da irgendwie die Immersion zu brechen oder irgendwie so ein bisschen aus der Lore zu fallen innerhalb des Feywilds, da muss man sich schon sehr viel Mühe geben. Das ist schon eine coole Sache.
Ja. Bin ich bei dir. Ja, ansonsten für die Spieler, ich glaube, Level haben wir angesprochen.
Vielleicht noch eine Sache, sorry. Ja. Ich glaube, du hast es auch eben noch mal so ein bisschen angerissen, aber das vielleicht noch mal kurz auszuführen. nochmal auf diesen, auch nochmal auf diesen Punkt eingehend, dass man halt auch ohne Kämpfen durch dieses Abenteuer kann. Eine Folge davon ist nämlich, falls ihr, und das ist vielleicht auch gerade für Spielleiter nochmal ein bisschen relevant und deren Spielstil, wir haben irgendwie auch, ich glaube, in einer unserer ersten Abenteuerfolgen das Thema der unterschiedlichen Level-Up-Strukturen, ne, besprochen. Also wie man halt Spieler im Spieler-Level aufsteigen lassen kann. Also entweder an Meilensteinen gebunden, also wenn die Spieler konkrete Meilensteine erfüllen, dann steigen halt alle ein Level auf. Oder tatsächlich über das Sammeln von XP. Ich persönlich habe noch nie eine Gruppe geleitet, in der XP gezählt wird. Ich habe schon als Spieler in so Runden mitgespielt. Ich habe aber auch deswegen als Spieler in so Runden mitgespielt, wo der Spieler sich auf so ein XP-System berufen hat oder das gemacht hat, weil die Gruppenzusammenstellung ein bisschen dynamischer war. Es ist eine relativ große Gruppe gewesen und es ist quasi dann wirklich so, oder der Spieler hat das wirklich so gemacht, dass wenn ein Spieler mit seinem Charakter bei einer Spielrunde nicht mitgemacht hat, hat er auch entsprechend die XP aus dieser Runde nicht bekommen. Was in dem Moment eigentlich ganz cool war, weil die Leute und die Spieler, die halt irgendwie regelmäßig dabei waren, halt entsprechend auch für ihre Anwesenheit so ein bisschen belohnt wurden. Das funktioniert halt in Wild Beyond the Witchlight gar nicht. Also wenn ihr irgendwann irgendwie eine Gruppe, eine solche Gruppe haben solltet, wo ihr irgendwie diese Anwesenheit mit XP belohnen möchtet und halt entsprechend auch mit Charakterfortschritt, das wird dieses Abenteuer nicht begünstigen, weil es halt eben entsprechend so viel um auch so Social Encounter geht und um Puzzle und so, ne, also alles so abseits von Kämpfen, wo natürlich auch man irgendwie einen gewissen XP-Punkte oder irgendwie XP-Punkte mit verknüpfen könnte. Aber das Abenteuer geht ganz explizit davon aus, dass ihr nach Milestones levelt und entsprechend dann halt auch die ganze Gruppe levelt. Ne? Also das definitiv auch abhängig von eurer Gruppenzusammenstellung. Deswegen war mir das nochmal wichtig, so ein bisschen zu unterstreichen.
Die aber hier auch deutlich flexibler sind. Ne? Es ist so ausgelegt, dass du zwar diese Milestones hast, es ist aber nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge du diese Milestones
absolvierst.
Es ist halt wirklich immer nur, okay, sollte das und das passieren, dann steigen die Charaktere ein Level auf. Sie können aber auch erst das nächste zuerst machen und steigen dann Level auf. Also das ist deutlich flexibler als bei anderen Abenteuern. Macht es natürlich beim Vorbereiten ein bisschen komplizierter für den Spielleiter. Gleichzeitig aber, wo wir beim Thema Chaos wieder sind, ich glaube, das braucht es auch, um das Abenteuer ein bisschen glaubhafter zu machen für die Spieler. Dementsprechend bin ich eigentlich Fan davon, gerade bei diesem Abenteuer.
Ich bin ohnehin größerer Fan davon. Ich finde, also ne, auch schlicht und einfach aus Faulheit, ne, also eine Gruppe irgendwie aus an Milestones zu leveln und nicht XP zählen zu müssen, ist natürlich einfach einfacher als Spielleiter. Ich persönlich habe auch noch nicht so richtig den Nachteil davon gefunden. Ne? Also ich fand damals, wie gesagt, diese Herangehensweise mit den XP-Zählen cool. Ich fand es dann irgendwie auch nicht schlimm, dass vielleicht irgendwie mal der ein oder andere einen Level Vorsprung hatte. Ich glaube, das hatten wir aber auch in der Folge damals schon beschrieben. Das geht halt nur bis zu einem gewissen Grad, wenn halt irgendwie, also vielleicht mit einem Unterschied von so, wenn so ein einzelner Charakter in einer Vierergruppe irgendwie zwei Level vor allen anderen ist, dann geht das vielleicht auch noch. Aber insbesondere, wenn es quasi andersrum ist, dass so ein einzelner Charakter so zwei Level hinter allen anderen hinterherhinkt, ist der schlicht und einfach im Kampf deutlich unnützer als alle anderen. Ja. Wobei man auch hier sagen muss, dadurch, also wenn es ein sehr Social-Encounter-lastiges Abenteuer ist, trägt das halt auch, oder ist das natürlich auch nicht so ultra schlimm. Und dann möchte ich da nämlich direkt auch noch mit einem anderen Aspekt einhaken. Wenn ihr zum Beispiel nämlich vorhabt, besonders abgefahrene, quirky Charaktere zu spielen, vielleicht auch mit abgefahrenen Klassenkombinationen oder irgendeiner abgefahrenen Unterklasse, die halt jetzt wirklich irgendwie einen Fokus auf Social Encounter hat oder ihr irgendwie experimentell sein wolltet, ist das Abenteuer auch ideal dafür, weil halt diese Min-Max auf Level fokussiert und irgendwie auf Fähigkeiten fokussiert, die einen großen Kampffokus haben, das ist hier einfach nicht so krass relevant. Also natürlich kann man sich auch das durch das Abenteuer durchkämpfen, gar keine Frage. Aber dieses Abenteuer begünstigt halt nun mal einfach sehr wilde Charakterkombinationen und Charakterkonfigurationen, sagen wir mal so.
Ja. Ich würde sagen, falls du nichts mehr für die Spieler hast, springen wir tatsächlich in den Spielleiter-Part. Der ist nämlich nochmal deutlich interessanter für die Spielleiter. Nicht nur im Hinblick auf ein paar Tipps und Tricks, sondern, wie du schon gesagt hast, auch auf unseren Gast.
Ja, eine Sache würde ich ganz gerne noch mal kurz anmerken, also so, vielleicht auch so ein bisschen abschließend. Ein weiterer Aspekt, den man vielleicht noch unterstreichen sollte. Wie gesagt, auf der einen Seite, ihr seid nicht an der Schwertküste und nicht in Ferun unterwegs, aber nichtsdestotrotz ist die Charakteristik von Wild Beyond the Witchlight ein eher exploratives und investigatives Abenteuer. Also wir haben jetzt schon zu Genüge gesprochen, dass das jetzt irgendwie weit weg von irgendeinem Dungeon Crawl ist, also mit eines der weit entferntesten Abenteuer von einem Dungeon Crawl, würde ich sogar sagen. Nichtsdestotrotz müsst ihr so ein bisschen Bock darauf haben, auf dieses investigative Verhalten, Puzzle zu lösen, Rätsel zu lösen, diese Art von Abenteuer, wenn die das ist, was ihr sucht, dann hat Wild Beyond the Witchlight auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß für euch im Petto. Wenn ihr wirklich so ein sehr stringentes, railroadiges Abenteuer wollt, kann der Spielleiter das durchaus auch in diesem Abenteuer organisieren, aber das Abenteuer ist jetzt nicht per se so geschrieben. Dann natürlich dann immer, wie wir immer sagen, in den Austausch gehen. Generell, und das dann wirklich abschließend also zur Bewertung aus einer Spielerperspektive oder so einer allgemeinen Gruppenperspektive, halte ich Wild Beyond the Witchlight schon für ein anfängerfreundlicheres Abenteuer. Es bedarf ein bisschen Aufwand mentaler Art, sage ich mal, um sich in diese Welt einzufinden und einzufühlen, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Wenn ihr allerdings Spaß an so quirky Umgebungen habt und irgendwie alles ist so ein bisschen irre und sehr fantastisch, dann bietet dieses Abenteuer auf jeden Fall sehr viel für eure Gruppe und hat eine Menge Potenziale. Und damit können wir tatsächlich auch sehr gerne in den Spielleiterteil wechseln. Und entsprechend, wie schon gesagt, ab jetzt werden wir auch spoilern müssen. Und dementsprechend würde ich euch bitten, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann guckt doch einfach in eine unserer anderen Folgen vorbei. Oder ansonsten wartet ihr einfach 2 Wochen. Muss dann auch einfach mal sein.
Ja, so viel Geduld muss sein.
In so dem nämlich. Fall.
Gut.
Und damit sind wir dann jetzt auch im Spielleiterteil. Und wie schon angekündigt, haben wir mal wieder einen Gast im Podcast, was mich riesig freut, und hier Matze begrüßen zu können. Moin, Matze.
Wie hast du dich denn da verhaspelt gerade?
Ja, sorry, lass mich doch mal, ich bin aufgeregt.
Das freut mich auch, dass wir vorher noch gesagt haben, ja, wir machen immer nur noch One-Takes.
Ja, super gut. Wirklich, ich bin einfach, ja, okay, ne? Ist ja immer etwas Besonderes, wenn ein Gast im Podcast ist. Entsprechend, stell dich doch mal vor, was ist dein Background, was ist deine Podcast-Historie, was hat dich zu D&D getrieben und was hast du mit diesem Abenteuer im Hut? Lebensgeschichte, einfach mal kurz die Vita runter, vielleicht LinkedIn-Profil noch in die Caption machen wir alles, ist kein Problem.
Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die kein LinkedIn haben.
Sehr zu beneiden, ehrlicherweise.
Podcast-Historie ist tatsächlich eine ganze Menge, denn ich mache das seit jetzt knapp 10 Jahren ungefähr. Bin mit Kollege Sascha, der ja auch schon hier jetzt des Öfteren war, bei Welle Nerdpool, haben wir zusammen mit anderen Freunden gestartet. Und so bin ich dann letzten Endes auch zu D&D gekommen. Denn ich war Teil der ersten Staffel von Echsen und Keller. Und hatte danach eine lange Pause und irgendwann angefangen, dass ich wieder Bock drauf hatte. Und dann hatte ich Sascha vorgeschlagen, du, wie sieht's aus eigentlich? Wie wär's, wenn wir so eine zweite, kürzere Kampagne machen? Weil jetzt Staffel 2 bei Echsen und Keller geht ja jetzt seit 50 Folgen oder so. Es ist ja
ich hab den Überblick verloren.
Ja, es ist komplett irre. Und dementsprechend ist es halt rein content-technisch ja durchaus sinnvoll, wenn man neue Leute ranholen möchte, dass man vielleicht irgendwo noch mal eine Folge 1 hat. Und ich hatte mir ja dann irgendwann mal die Abenteuer durchgeguckt, weil ich mal wieder ein bisschen reinschnuppern wollte. Und Wild Beyond the Witchlight war eben das, was ich am interessantesten, am coolsten, am witzigsten fand. Und dementsprechend bin ich da Spielleiter mit 4 wundervollen SpielerInnen, die eine absolute Chaos-Truppe teilweise sind. Aber das macht eine Menge Spaß. Und ansonsten kann man meine Stimme auch noch hören als Kopf hinter Commander-Amateur, einem Podcast rund um das tolle Magic the Gathering-Format EDH oder Commander. Mit Fokus auf Leuten, die neu dabei sind.
Und ich glaube, ähnlich wie auch hier Road to D&D hat dein vermeintlicher Anfänger-Podcast sehr schnell die Charakteristik entwickelt, dann doch in inhaltliche Tiefen zu gehen, die durchaus bemerkenswert sind. Vielleicht für euch als Zuhörer. Ich glaube, ich hatte irgendwie vor 10 Folgen zu Christians Leidwesen mir 3 Minuten dieses Podcast geklaut, um meine neu entdeckte Magic the Gathering-Passion hier mal kurz auszuleben. Und Matze ist da nicht unbedingt schuldlos dran. Matze ist nämlich derjenige, dem ich immer krass auf die Nerven gehe, wenn ich mal wieder Grundregeln von Magic the Gathering überhaupt nicht checke. Oder gegebenenfalls irgendwelche Angebote für irgendwelche Booster-Packs im Internet finde und dann von Matze immer eine kurze Einschätzung brauche. Wie viel Geld muss ich jetzt hier ausgeben, um cool zu sein?
Alles. Und
genau. Ich hasse dich auch immer noch dafür, dass du mich dazu getrieben hast, mehrere D&D-Boxen zu kaufen. Die hier jetzt einfach rumstehen und ich habe niemanden, mit dem ich das spielen kann. Ich muss immer nach Hamburg kommen zum Spiel.
Du machst halt noch weniger damit als ich. Das ist wirklich sehr großartig. Ja, nee, das ist schon eine sehr, sehr, sehr potente Sucht, die man da entwickeln kann.
Ja, leider Gottes, da muss man sich auch, muss man auch lernen, sich zu zügeln.
Ich glaube, alle, die ich in diesem Zuge dann mit Magic the Gathering kennengelernt habe, noch nicht können.
man macht sich dann immer irgendwelche Vorsätze und sagt sich so, ich habe ein festes Budget für den Monat oder zum Zeitpunkt der Aufnahme war ich am Tag vorher auf einem Event, auf einem Turnier und da war einer da, der meinte, ja, ich sammle mein Trinkgeld und bei jeder neuen Edition ballere ich das einfach komplett raus. Das ist aber ein Modus, um sich selbst vielleicht so ein bisschen, um seine Ausgaben kontrolliert zu halten. Das finde ich gar nicht so unclever.
Per se ja. Wenn das Trinkgeld allerdings einen signifikanten Anteil deines Einkommens ausmacht, der vielleicht auch irgendwie in sowas wie Altersvorsorge reinfließen sollte, weiß ich nicht.
Hä? Magic Karten sind auch Altersvorsorge.
Ja. Ich hab's so erwartet. Sehr gut, aber wir wollen es nicht zu einem Magic the Gathering Podcast werden lassen. Dafür für alle Magic-Interessierten, guckt gerne einfach bei Matze vorbei. EDH Commander, wirklich super interessant, gerade auch für Leute wie mich, die halt irgendwie so ein bisschen vielleicht keinen richtigen Bezug zu Magic haben, aber nichtsdestotrotz neugierig sind, sei es jetzt irgendwie in meinem Fall durch neue Magic-Serien, in meinem Fall war das Herr der Ringe, und dann irgendwie so ein bisschen sich da reinfuchsen, merken, dass sie keine Ahnung haben, wie der ganze Bums funktioniert, aber sich dann auf einmal so ein bisschen da reinfuchsen und merken, dass so Karten so Synergien ergeben können und so weiter und so fort. Da wird man bei Marz im Podcast auf jeden Fall mit Informationen zugeschüttet, noch und nöcher. und entsprechend erleichtert das extrem so ein bisschen die Idee hinter dem Kartenspiel Magic the Gathering zu verstehen und natürlich insbesondere dieses Commander-Modus, der meines Wissens der beliebteste ist für Magic? Fragezeichen?
Ist das beliebteste Format. Und was auch zu Problemen innerhalb der Spielerschaft führt, aber das führt jetzt zu weit.
Genau, deswegen entsprechend guckt da gerne vorbei, ist eine super coole Sache und wie gesagt, einfach auch ein gefährlich krasses Hobby und natürlich leider Gottes muss man sagen, dadurch, dass Magic und Dungeons & Dragons beide von Wizards aus der Feder von Wizards of the Coast kommen, gibt es natürlich auch Querverbindungen zwischen diesen beiden Spielen noch und nöcher. Es gibt, glaube ich, zwei Serien, die auf D&D aufbauen, korrigier genau. mich.
Es gibt Adventures in the Forgotten Realms und Battle for Baldur's Gate. Wo ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass es das absolutes krasseste Hype-Set geworden wäre, wenn Baldur's Gate 3 nicht hätte verschoben werden müssen.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich muss gestehen, trotzdem bin ich krass gehypt auf dieses Baldur's Gate-Set. Ich habe mir sehr, sehr viele Booster-Packs diesbezüglich gekauft. Und jedes Mal, wenn ich wieder irgendeinen Charakter in diesen Booster-Sets habe, den ich aus Baldur's Gate kenne, feiere ich es richtig krass ab. Kann trotzdem nichts mit den Informationen auf diesen Karten anfangen, weil ich das Spiel nicht gut genug kann. Aber freue mich dann jedes Mal wieder über diese Karte.
Ist der Hammer.
Cool, aber dann starten wir doch mal tatsächlich in die Abenteuerbesprechung. Und wie du ja eben schon gesagt hast, du bist tatsächlich aktiver Spielleiter von Wild Beyond the Witchlight. Christian und ich sind ja dann bei sowas häufig dann doch nur Zaungäste in der Vorbereitung. Und du hast auch schon eben in der kurzen Vorbesprechung angedeutet, dass du uns der Lüge bezichtigen willst. Das ist für uns bekanntermaßen vollkommen okay. Deswegen, fire away.
Ich hatte ja jetzt nur den Schluss des ersten Teils mitbekommen, wo du, Lars, gemeint hattest, dass, das Abenteuer sich so sehr offen präsentiert und dementsprechend das schwierig ist zu railroaden. Und wer in die Folgen von Wild Beyond the Witch Lab, Exo und Keller reingehört hat, wird das vielleicht schon bemerkt haben. Ich mache es enorm railroadig. Das hat einen einfachen Grund. Ich habe in Vorbereitung natürlich das Buch durchgearbeitet und habe eine andere Abenteurergruppe, die das Ganze als Podcast, als Videopodcast auch gespielt haben, verfolgt. Und der Dungeon Master da und ich waren der gleichen Meinung. Das Buch hat eine sehr stringente Märchenstruktur. So, du hast den Anfang und dann hast du diese drei Reiche, die sehr unterschiedlich voneinander sind. Und dann hast du das Finale im Palast am Ende. Es hat sich mir nicht wirklich erschlossen beim Durcharbeiten des Buches, warum man zwischen diesen Dingen hin und her springen sollte. Es gibt, das Buch gibt einem immer wieder Hinweise an die Hand. Ach ja, und hier ist ein Spiegel, damit könnt ihr wieder zum Anfang zurück. Oder einer der dümmsten Random Encounter, die ich je in einem D&D-Buch gelesen habe, ist so ein, in der dritten Welt, in Yon, ist so ein scheiß Tornado, der dich auf 10.000 unterschiedliche Weisen wegballern kann und auch an unterschiedliche Orte schicken kann. So dass du als Spielleiter dir auf einmal irgendwelchen Kack aus dem Finger saugen musst, um zu sagen, okay, ihr seid jetzt wieder ganz am Anfang. Was machen wir hier? Denn so wie dieses Buch strukturiert ist, sagt es dir relativ genau, ihr seid jetzt da, als nächstes müsst ihr dahin und dann müsst ihr dahin. Es gibt auch gar keinen Grund, irgendwohin zurückzukehren dann danach. Es gibt, ihr müsst nicht irgendwie also nur ganz, ganz selten gibt es irgendwelche Quests, wo ihr sagt, so, wir finden jetzt das und müssen das wieder zurückbringen. Hm. Und dann gibt es dafür, so wie ich das jetzt im Kopf habe, auch keine Belohnung. So, ihr müsst, man muss als Spieler nicht irgendwo hin, um da was abzuholen, damit ihr vielleicht ein geiles Schwert bekommt oder sowas. Und das ist einfach etwas, weswegen ich sage, es ergibt durchaus mehr Sinn, das Ganze mehr auf Schienen fahren zu lassen. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die ich auch tue und die, die den Spielern wenig auffällt, weil dich das Abenteuer mit so viel absurden Quatsch zuballert, dass die trotzdem einfach eine Menge Spaß haben. Und am krassesten ist das im Palace of Heart's Desire, also dem letzten Dungeon sozusagen. Da gibt es ein Rätsel, wo man Tieren eine Krone aufsetzen muss. Und je nachdem, welches Tier diese Krone hat, gehen unterschiedliche Türen im Palast auf. Das heißt, wenn ihr in eine Tür wollt, müsst ihr wieder ganz aus dem Palast, die zu ist, müsst ihr ganz aus dem Palast hinaus wieder zu diesen Tieren diese Krone nehmen, zu dem anderen Tier laufen, dem das Ding aufsetzen und dann wieder zurückrennen zu der Tür, wo ihr eben gerade wart.
Aber
das ist einfach Bullshit.
Würdest du sagen, dass du es mehr railroadig gestaltet hast, weil du Player Frustration vermeiden willst oder weil du sagst, als Spielleiter würde mir das andere einfach viel zu viel Arbeit machen, um dementsprechend dann noch mal alles planen zu müssen? Weil, also, ich verstehe deinen Punkt vor dem Hinblick, dass du, okay, wenn du dann wieder irgendwie zurückgesetzt wirst von dem Tornado und so weiter. Ich hatte irgendwo noch gelesen, dass genau das irgendwo, ich glaube, es war ein Reddit-Post, irgendjemand das genau feiert, weil er sagt, okay, das macht für mich genau das Chaos vom Feywild aus, dass wirklich alles so unvorhersehbar ist und du irgendwie auf einmal plötzlich wieder da stehst, wo du vor, weiß ich nicht, 5 Runden standest schon. Aber klar, es kann natürlich dann für die Spieler komplett frustrierend sein, wenn sie auf einmal alles noch mal neu machen müssen.
Ja, vor allen Dingen musst du ja nichts mehr neu machen. Du hast da ja alles abgehakt. Mhm. Also, warum solltest du wieder da sein? Das ist so das Ding. Du hast dann, also, mir würde es auch als Spieler komplett null Spaß machen, wenn diese Progression, die man hat, einfach mit einem Zufallsencounter komplett vernichtet wird. Und dann ist ja auch rein von der erzählerischen Perspektive her, ist es nicht spannend zu sagen, okay, ihr geht jetzt halt noch mal 50 Kilometer zurück. Da muss man sich als Spielleiter halt irgendwas spontan überlegen, was man da als Zufallsencounter oder als eventuelle Kämpfe oder so reinschmeißt. Wobei da auch wieder das Thema kommt, das Buch ist ja durchaus darauf ausgelegt, oder es ist möglich, das komplett ohne Kämpfe durchzuspielen. Und diese, ich sag mal, eher pazifistischen Methoden sind auch häufiger die Sachen, die einen weiterbringen. Mhm. Und dementsprechend ist es für mich einfach nicht wirklich sinnvoll, durch die verschiedenen Reiche zu springen, weil diese Progression einem einfach dann genommen wird. Und man hat nicht dieses, okay, das ist abgeschlossen, es geht jetzt hiermit weiter. Gerade auch, weil die unterschiedlichen Reiche doch sehr unterschiedlich im Flavor sind. Und dann kann man sich als Spieler und auch als Spielleiter sich deutlich besser darauf einlassen, okay, jetzt bin ich hier in diesem verwunschenen Wald und jetzt ist das alles, jetzt finde ich hier halt eben einen Pilz, der sich selbst brät. Geile Sache. Aber wenn du dann plötzlich in eine zerklüftete Felslandschaft kommst, ohne dass du da irgendwie was für getan hast oder sowas, dann fühlt sich das für mich einfach nicht richtig an.
Mhm. Ja, verstehe ich komplett.
Ein bisschen off auf jeden Fall. Ja.
Du hast jetzt schon das Ende des Abenteuers erwähnt. Vielleicht kommen wir noch mal auf den Anfang zurück. Ich glaube, am Anfang werden dir ja in dem Fall zwei Adventure-Hooks gegeben, um das Abenteuer zu starten. Hast du einen davon favorisiert? Wenn ja, welchen? Also um es genau zu sagen, es gibt The Lost Things und Warlock's Quest als Start-Hooks. Würdest du einen davon Spielleitern ans Herz legen, weil er einfacher ist oder besser zum Abenteuer passt? Oder sind beide für dich ungefähr gleichgesetzt?
Ich bevorzuge den Lost Things einfach, weil es hattet ihr vorher erklärt, worum es in diesen Hooks geht?
Nein, damit die Spieler nicht gespoilert werden, natürlich.
Okay, ja, es ist halt, bei den Hooks ist es noch einigermaßen egal. Bei den Lost Things Hook geht es darum, dass den SpielerInnen Sachen gestohlen wurde. Und damit geht es nicht um materielle Dinge, sondern es können auch so absurde Sachen sein wie der Sinn für Mode. Und das führt zu sehr, sehr lustigen und einfach auch coolen Charaktermomenten und zwingt die Spieler auch so ein bisschen in diese Rolle, dass sie es führt einfach zu schönen Rollenspielmomenten. Der Warlock's Quest hat einen sehr, sehr großen Vorteil, nämlich, dass die Hauptgeschichte darum, das, worum es am Ende überhaupt geht, dass man Sibylna befreien muss, die Archfey von Prismir, dass das sehr viel klarer ist. Auf der anderen Seite sollte man das als Spielleiter, wenn man den Lost Things Hook nimmt, sollte man das möglichst schnell auch einführen. Hallo, es geht nicht nur darum, dass ihr eure Sachen wiederfindet, die dann bei den drei Hex liegen, sondern es geht eben auch darum, dass hier dieses Reich befreit werden muss, beziehungsweise man muss diese Archfey finden. Dann finde ich den Lost Things Hook einfach deutlich angenehmer, deutlich cooler. Und ich hatte das auch mit einer kompletten Gruppe bei der Arbeit gespielt, die vorher noch nie D&D gespielt haben. Und was da alleine nur dadurch, dass jemand auf einmal keinen Orientierungssinn mehr hatte, was da für witzige Situationen bei entstanden sind, das macht einfach sehr viel mehr Spaß.
Ich muss auch gestehen, also ich in der Vorbereitung hatte ich genau den gleichen Eindruck. Also, ich finde diesen Lost Things-Ansatz per se ultra witzig. Ich habe mehr überlegt tatsächlich, ob man nicht diese beiden Sachen irgendwie ein bisschen miteinander verheiraten kann. Ne? Also, dass man halt diesen Warlock-Ansatz nimmt und dann halt entsprechend so ein bisschen stringenter in die Hauptstory reinführt. Weil ansonsten, wie du ja schon sagst, hat man ja ein relativ klassisches Problem, dass man die Leute nicht so auf Linie bekommt, sondern halt einfach so aus ganz unterschiedlichen Motivationen dann einfach ins restliche Abenteuer entlässt. Das finde ich halt bei dem Hook auch besser. Und ob man nicht vielleicht einfach diesen Aspekt, dass Sachen verloren gehen, gar nicht so groß aufzieht, sondern vielleicht als Teil des Karnevals einfach irgendwie mit einfließen lässt oder sowas, weil ich diese Mechanik halt endwitzig finde. Also, und dann halt, ich weiß nicht, wie du es gehandhabt hast, aber hast du den Spielern dann ihre Flaws sozusagen oder denen die Eigenschaften, die sie dann verloren haben, geheim gegeben oder quasi so, dass alle von jedem die Probleme dann halt kannten?
Ein, zwei Sachen waren sehr offensichtlich. Da konnte man das nicht lange geheim halten. Aber ja, an sich wussten die anderen das nicht, was auch dann einfach zu witzigen Sachen geführt hatte, wie zum Beispiel da hatten wir es zwar ein bisschen verkopft, das Ganze war ein bisschen viel vielleicht, waren es die. Sie spielt eine Heldin. Und was ihr verloren ging, war die Erinnerung an ihre Heldentaten. Niemand konnte sich jemals daran erinnern, dass sie was richtig Cooles gemacht hat. Und das führte aber im Rollenspiel dann immer wieder zu Situationen, wo sie alle dachten, ah, jetzt haben wir hier schon wieder irgendwie so eine Erinnerungslücke. Also irgendwas ist doch hier verkehrt. Und das waren immer sehr, sehr schöne Momente. Und ich finde die Idee, die du hattest, vielleicht ganz gut, dass man das so ein bisschen vielleicht vermischt. Auf der anderen Seite, das erste Kapitel sagt einem eigentlich recht deutlich durch Mr. Witch und Mr. Light, hallo, Sibylna ist nicht da, das ist ein Problem, bitte kümmert euch darum.
Eine andere Sache, die ich gerade für den Start noch ganz interessant fand, das Abenteuer sagt ja auch relativ deutlich, dass das, und ehrlicherweise, und deswegen da gerne deine Einschätzung zu, weil das für mich in der theoretischen Vorbereitung jetzt nicht so richtig ersichtlich wurde. Das Abenteuer sagt ja, dass es tatsächlich für Level 1 Charaktere teilweise sehr challenging werden kann, was, wie ich davon, ich gehe mal davon aus, dass das auf Encounter gemünzt ist, diese Aussage. Und dass man gegebenenfalls auch die Abenteuer einfach von Level 3 starten, von 3 aus, Level 3 aus starten lassen kann. Wie hast du es gemacht und wo siehst du da dir die Fallstricke gegebenenfalls?
Das Problem, ich hatte es jetzt mit beiden mal gemacht. Das war, andersrum wäre es cleverer gewesen. Aber die komplette Anfängergruppe habe ich mal auf Level 3 starten lassen. Das Problem bei Anfängergruppen, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch zu Genüge oder habt ihr vielleicht auch gehört, wenn man die auf Level 3 starten lässt, hat man schon 10.000 verschiedene Fähigkeiten, gerade wenn man irgendwie Zauberer oder sowas spielt. Dass die Leute sehr leicht überfordert sind. Und Level 1 hat eben dann, beziehungsweise wenn man es auf Level 1 startet, hat man eben das Problem, dass gerade am Anfang manche Encounter wirklich krass sind. Die erste Hack ist aus welchem Grund auch immer die stärkste der drei, auf die ihr trefft, zumindest wenn man nach dem Challenge-Rating geht. Und da soll halt einem so ein bisschen das eingeprügelt werden, meiner Meinung nach, ihr sollt eigentlich so wenig wie möglich kämpfen. Ihr sollt euch da irgendwie anders durchmogeln. Wie gut das jetzt bei den einzelnen Gruppen funktioniert, ist so eine Sache. Und dann mit dem Leveln hatte ich mir auch noch eine andere Notiz gemacht, gerade wenn man es eher railroadig gestaltet. Das Spiel, beziehungsweise das Abenteuer, funktioniert ja über das Milestone-System. Das ist auch die Sache, die das Buch einem vorschlägt. Einfach weil, wenn ihr nicht kämpft, dann wird das schwierig mit den XP. Wenn man es jetzt sehr stringent erzählen möchte, dann muss man die ein bisschen verschieben. Weil ich glaube, so wie das Buch einem vorgibt, ist es, wenn ihr in eins der neuen Reiche kommt und wenn man einen Encounter mit einer Hack überlebt. Wenn man es allerdings sehr stringent macht, dann ist die Hack immer das Ende des, des Dings, des ja, des Reiches.
Der jeweiligen Welt, so, genau.
Ja, genau. Das ist der Boss. Und das heißt, ihr würdet da ein Level abbekommen und dann geht ihr ins nächste Reich und ihr bekommt wieder ein Level ab. Ich habe das dann zum Beispiel jetzt so gehandhabt, dass wenn sie an dem jeweiligen Dungeon beziehungsweise an den Heimaten der Hack angekommen sind, dass da das Level abgeht. Das ist so eine kleine Sache, die kann man eigentlich recht einfach verschieben. Und dann hat man auch noch ein bisschen Frische, um sich den Bösen gegenüberzustellen, weil die sind knackig. Die sind, können, je nachdem, wie man da als Spielleiter vorgeht, können die sehr, sehr schnell sehr viel Schaden zum Beispiel austeilen. Oder auch die Dungeons an sich haben einige Encounter, wo ich mir auch so dachte, so hui, das, da muss ich jetzt gerade mal, zumindest was Schaden angeht, vielleicht auch ein bisschen runterscalen. Weil das wäre innerhalb kürzester Zeit in einem Party-Wipe geendet.
Würdest du sagen, dass nicht nur die Hack-Encounters so sind, also Stichwort Mystery Mine und so weiter? Also, es gibt ja schon ein paar Sachen, die wirklich knackig sind in der Hinsicht. Gibt es da Sachen, die du komplett streichen würdest? Weil, also jetzt in der Vorbereitung, das, was ich in der Hinsicht gelesen habe, weiß ich nicht, ob man da so unbeschadet rauskommt als Spieler. Rein vom Level her, wo man dann überhaupt dann in den Dungeon reingeht.
Da muss man wirklich aufpassen. Die Mystery Mine ist einfach ein absolut das weirdeste Ding überhaupt. Ich habe es zum Beispiel bei der ersten Gruppe, bei der ich es geleitet habe, habe ich einfach dann, ja, ist kaputt. Weil, weil der aber das ist ja das Schöne, dass ja da, sowas kann man ja machen. Der Jahrmarkt ist sowieso mein persönliches Highlight des ganzen Buches.
Ja, ich glaube, also das liest sich auch so. Ja.
Es ist großartig, es macht super viel Spaß, die Leute da durchzuscheuchen und durchzuschicken. Einfach, weil man so viel entdecken kann. Und es gibt ja nun mal den Saboteur auf dem Ganzen. Und dann kann man das halt machen und sagen, ey, hier ist jetzt gerade das Ding kaputt, weil da Schindluder mitgetrieben wurde. Sondern ansonsten muss man halt gucken, dass man vielleicht das Challenge-Rating oder den Rettungswurf ein bisschen runtersetzt oder sonstiges. Weil der ist schon nicht so verkehrt, wenn ich mich richtig entsinnere. Und wenn deine Charaktere mit einem Level 3 Exhaustion ins Abenteuer starten, ja, ist es so, yay! oder ein anderer Fall ist Acton Longscarf, der erste größere Bösewicht, den sie treffen in Hither, der einfach unfassbar schnell ist, super schwierig zu kriegen und dann die Leute auch noch erblinden lassen kann. Und dann kriegt er innerhalb von, ich glaube, 2 Runden auch noch Unterstützung. Und das ist letzten Endes einfach zu viel für gerade Level 2 oder was sie dann sind. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, da ist das Balancing ein bisschen schwierig, aber durchaus machbar, auch für Leute, die vielleicht schon mal ein Rollenspiel geleitet haben oder sich damit einfach ein bisschen intensiver schon mal vorher auseinandersetzen.
Ich hatte tatsächlich so ein bisschen den auch, also noch mal so zu diesem Punkt, dass man das Abenteuer gegebenenfalls auch komplett ohne Kämpfe durchgehen kann. Es liest sich so, als ob das teilweise durchaus möglich ist und auch durchaus für die Gruppe und die Abenteuergruppe ersichtlich ist, welche Wege man da gehen könnte. Teilweise ist es dann, wirkt es dann aber auch sehr abstrus und sehr wirkt so, als ob da jetzt nicht jede Abenteuergruppe unbedingt drauf kommt, wie man sich da durchmanövriert, ohne kämpfen zu müssen. Wie war so dein erster Eindruck, wie sich da die Gruppen so angestellt haben?
Ich hatte das Glück, also das muss man halt vorher, bevor man mit dem Abenteuer startet, sollte man das definitiv kommunizieren, dass man sagt, ey, vieles in diesem Buch ist auch so gestaltet, dass ihr da mit Rollenspiel durchkommt und nicht unbedingt jetzt haut drauf. Es gibt einige Encounter, wie jetzt zum Beispiel Acton Longscarf. Da wüsste ich jetzt spontan auch nicht, wie man da ohne Kampf siegreicher vorgeht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man möchte ja nicht den Leuten vermitteln, ey, ihr müsst jetzt hier verlieren, damit ihr nicht kämpfen müsst. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Dementsprechend sind manche der Sachen wirklich ein bisschen zu verkopft. Aber an sich finde ich eigentlich, dass man, wenn man als Spieler, Spielerin immer so vielleicht mal mehr als die 3 Gehirnzellen des Barbaren nutzt, dass man da eigentlich schon ganz gut drauf kommen kann.
Eine Sache, die tatsächlich auch wir immer mal wieder in unseren Abenteuervorstellungen gerade für Spielleiter mitbewerten, ist die Tatsache, inwiefern sich Abenteuer anbieten, um da gegebenenfalls, was weiß ich, eigene Sachen noch ranzuflanschen, die man sich selbst irgendwie ausdenken möchte oder ausgedacht hat. Vielleicht eigene kleine Mini-Dungeons dran zu packen oder das halt einfach gegebenenfalls auch modular zu spielen. Also wenn man halt vielleicht irgendwie eine Gruppe hat, die, was weiß ich, die sich nicht committen möchte auf irgendwie ein langwieriges Abenteuer oder vielleicht wirklich nur 2-3 Abende Zeit hat für so ein, ich sag mal, so ein Foreshot oder sowas. Mhm. Ich persönlich würde jetzt einfach mal die Hypothese aufstellen, so von dem, wie man das liest, dass sich gerade diese verschiedenen Welten auch wunderbar abschließen lassen in sich selbst. Natürlich muss man dann die Storyline so ein bisschen umbauen, sodass man quasi eine abgeschlossene Story innerhalb einer dieser Welten oder innerhalb einer dieser Domänen ausgestalten kann. Nichtsdestotrotz empfinde ich so aus dem Gelesenen, dass sich Wild Beyond the Witchlight wunderbar dafür anbietet, einfach auch so das sehr modular zu behandeln. Wie ist da so dein Eindruck zu?
Absolut. Wie du schon meintest, man kann die einzelnen Reiche sehr, sehr gut als One-Shot spielen. Vielleicht auch den letzten Dungeon als Dungeon-Crawl machen, weil der auch viele schöne Dinge bereithält. Wenn man selbst Sachen einbauen möchte, ist einer der großen Vorteile des Ganzen, dass viel in dem, was das Buch einen anbietet, wirklich super seltsam, crazy und verrückt ist. Das heißt, die Spielerinnen haben überhaupt keine Ahnung, hat er sich das jetzt wirklich nur ausgedacht? Also hat er sich das ausgedacht oder steht das so im Buch? Zum Beispiel der Podcast, den ich halt gehört hatte, da hatte sich da brauchten sie irgendeinen Trank oder beziehungsweise jemand brauchte noch mal einen Heiltrank oder sowas. Und dann hat er sich das schnell überlegt, dass halt irgendwie er von einem Bullywog einen Trank bekommen hat, der aus einer Schnecke besteht. Und die Schnecke hatte oben so einen Propfen, aus dem man dann trinken konnte. Und die Schnecke hat trotzdem gelebt und war so, ah ja, das ist eine schöne Sache. Und das ist so dämlich und so seltsam und so halt Alice im Wunderland, was ja der offensichtliche oder eine der offensichtlichen Inspirationen für das ganze Ding war, dass du dir wirklich den größten Scheiß ausdenken kannst und es passt. Und das ist das Coole daran. Und wenn man modular vorgeht, einfach weil es so viele Möglichkeiten bietet, schickt eure Spieler einfach mal für zwei Abende auf den Witchlight Karneval. Das ist einfach so ein schöner Break von allem, was so sonst passieren kann. Und je nachdem, was es für eine Gruppe ist, kommen die da relativ schnell durch oder können da sehr viel Zeit mit verbringen. Denn je nachdem, was für eine Gruppe ihr habt, müsst ihr euer Tempo ein bisschen anpassen. Die Gruppe, die im Podcast ist, also die bei Exen und Keller, die haben sehr viel Spaß daran. Die finden auch alles cool, was ich ihm vor die Füße werfe. Sie interagieren aber verhältnismäßig wenig mit der Welt. Das ist dann eher so ein, ah ja, danke, weiter. Bei der anderen Gruppe, die haben wirklich gefühlt mit jedem NPC 10 Minuten geredet. Und das geht halt auch. Und das ist das Schöne, dass es da so eine schöne Dualität gibt, dass beides möglich ist. Und das ist der Karneval, der zeigt das halt am krassesten.
Ich würde auch behaupten, dass gerade der Karneval für Anfängerspieler, also die tatsächlich auch überhaupt keinen Bezug zu D&D haben, ein wunderbar unterhaltsamer Einstieg ist, der sehr schnell dafür sorgen kann, auch Hemmungen gegenüber Rollenspiel abzulegen, weil es halt so ein unterhaltsames Setting ist. Das finde ich immer, wenn du halt, selbst wenn du so sehr Einsteiger gefeierte Abenteuer wie Lost Mines of Fendelware oder sowas hast, dann hast du halt so die ersten Encounter sind dann halt schon irgendwie mit diesem Goblin-Hideout oder diesem Goblin-Überfall direkt am Anfang und so Geschichten. Das sind ja dann direkt schon so Kampfszenerien. Und wenn der Spielleiter und gegebenenfalls sagt der Spielleiter halt im Vorfeld, okay, ihr findet euch irgendwie alle auf einer Kutsche Richtung Fendelin wieder und jetzt roleplayt bitte miteinander. Und das finde ich immer für gerade Einsteiger eine sehr relativ knifflige Sache, weil sie halt keinen Bezugspunkt haben oder auch keinen NPC, der dann vielleicht so ein Rollenspiel gegebenenfalls ein bisschen auflockern kann. Und dafür finde ich den Karneval einfach ide-fucking-al. Also es ist so, das ist einfach so eine unterhaltsame Szenerie, wo einfach auch so ein spaßiger Vibe entstehen kann, dass das, glaube ich, gerade für Einsteigergruppen mit einem erfahrenen Spielleiter, würde ich wiederum sagen, also mit einem Spielleiter, der so ein bisschen Erfahrung hat und selbst nicht keine großen Hemmungen hat, in so ein Rollenspiel einzutauchen, kann er da sehr schnell sehr viel der Hemmungen wegnehmen, die Spieler gegebenenfalls haben können.
Also es funktioniert auch als Spielleiter, der jetzt noch nicht so viel gemacht hat wie ich, würde ich spontan sagen.
Ich meine, das Narrative ist ja auch recht easy. Am Ende des Tages ist ja, glaube ich, das Narrative, dass der Karneval alle 8 Jahre auf den Forgotten Realms auftaucht, ne? Und wenn du das dann einfach einfließen lässt, ob es jetzt eine Anfängergruppe ist oder schon eine gestandene Gruppe, das ist dann halt so, ne? Und sobald sie dann auf dem Karneval sind, beziehungsweise ich würde jetzt keine Gruppe kennen, die sagen würde, ach, da kommt ein magischer Karneval, den lasse ich aus, kein Bock, ich gehe in die nächste Kneipe. Von daher, das lässt sich schon immer recht einfach einfließen lassen.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, er hat so viel Möglichkeiten, wo man irgendwas anknüpfen kann, wo man irgendwelche kleinen Hints droppt, vielleicht für eine andere Story, die man in dem Moment spielt. Und bietet ja einem selbst aber auch noch genügend Aufgaben. Es ist wirklich eine der besten Sachen, die ich bisher so von Wizards gelesen habe. Das macht so viel Spaß. Und die beiden Male, die ich gerannt habe, war auch beide Male einfach unfassbar lustig.
Wenn du jetzt so ein bisschen bewerten solltest, wo du, also jetzt mal vorausgesetzt, du schaffst es wirklich mal so eine Gruppe da durchzuleiten, würdest du sagen, dass es sich irgendwie anbietet, die Gruppe danach irgendwie in irgendein bestimmtes anderes Abenteuer zu überführen oder so, wenn man die Gruppe noch weiter spielen lassen möchte? So im Feywild-Segment gibt es ja tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Alternativen von Wizards, aber gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da lässt sich zumindest so ein Plothook irgendwie halbwegs okay bauen?
Es kommt halt ganz darauf an, das Ende des Abenteuers hängt ja massiv davon ab, wie man letzten Endes an Sibylner kommt und wie man sich vorher entschieden hat. Und das Schöne an dem Buch war jetzt auch für mich, als jemand, der das erste Mal ein großes D&D-Abenteuer leitet, dass es einem von vornherein sagt, es gibt jetzt Möglichkeiten, wie ihr weitermachen könntet. Am Ende ist man, wenn man bei Level 1 gestartet hat, auf Level 8, glaube ich. Und da muss man halt schon mal gucken, okay, da ist es schon hochlevelig, wie machen wir jetzt hier weiter? Aber das Buch sagt einem selbst, ey, wenn noch eine der Heck lebt, dann hat sie sich vielleicht hierhin verzogen. Und dann könnte man ja eine Art Jagd nach der Heck bauen. Dann hat man noch so einen alternativen großen Antagonisten. Oder man setzt das alles sozusagen zurück. Das ist dann ja, ich sag mal, das, wenn man im Videospiel-Terms redet, ist das das Good Ending, dass am Ende alle happy sind, aber wieder Kinder. Und da könnte man dann theoretisch ja mit den gleichen Figuren noch mal ansetzen, obwohl da, wie sinnvoll es ist, wenn man die gleichen Figuren noch mal spielt mit den gleichen Klassen, da fragt es sich, wie sinnvoll das ist. Aber ja, man kann da eigentlich ganz gut dran mit rumwerkeln, je nachdem, wie viele Leute überlebt haben. Man hat ja auch zwei andere Fraktionen in dem Buch, Vela's Call und die League of Malevolence, die das sind wohl Callbacks zu alten, ich glaube, AD&D-Adventuren. Die wirken so ein bisschen reingepropft, reingedrückt. Und ich würde die vielleicht auch ein bisschen früher einführen, als es jetzt zum Beispiel im Buch der Fall ist. Einfach damit man weiß, okay, hier ist noch mehr. Aber damit kann man zum Beispiel ja auch noch arbeiten, dass man sagt, okay, der böse Zauberer Kellek hat sich jetzt irgendwie doch den Stab geschnappt. Und jetzt müssen wir den verfolgen.
Ich fand auch sehr schön die Idee, habe ich, glaube ich, auch auf Reddit gelesen, wo die Diebe, die dann auf dem Karneval unterwegs sind, so eine größere Rolle in dem ganzen Abenteuer gespielt haben und dementsprechend ganz als Antagonisten das komplette Abenteuer nebenbei immer ein paar Sachen machen, je nachdem, wo die Charaktere gerade sind. Und dann dementsprechend auch wirklich als Big Bad Evil Guys nach und nach aufgebaut werden, um das Abenteuer weiterzuführen. Weil ich finde, die haben auch so wirklich, also ich finde, die kommen so ein bisschen zu kurz, gerade weil es auch eigentlich ganz, ganz cool gemacht ist auf dem Karneval. Die haben auf jeden Fall Potenzial, um das Abenteuer noch weiterzuführen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die auch, wie eigentlich so ziemlich alles im Buch, die sehr coole Designs haben. Ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jemals etwas Seltsameres und Creepigeres gesehen habe in einem D&D-Buch als hier die letzte Hack, Endelin Moongrave, die mit dem Theater im Bauch.
Stimmt.
Sieht so ja, seltsam geil aus.
Es ist super gut. Ja.
Hast du sonst noch Tipps im Hinblick auf Spielleiter, Führung von Spielern, wenn sie wirklich irgendwie auf dem Schlauch stehen? Also für dich muss natürlich als Magic the Gathering Spieler Eliwick Tumblestrum eine Rolle gespielt haben, oder?
Ich habe versucht, sie dahin zu führen. sie sind da aber nicht hingegangen zum Obstgarten. Okay. Am Ende habe ich mir auch überlegt, okay, dann lassen wir sie da einfach, lasse ich sie jetzt sein. Und das Buch gibt einem schon sehr viele oder es gibt den Spielern genügend Hinweise, um zu sagen, ihr müsst jetzt dahin. Also das hatte ich jetzt beide Male nicht unbedingt das Problem, dass da irgendjemand stecken geblieben ist. Ansonsten, es ist die Feywild. Dann sagst du irgendwie, als ihr euch im Wald verlauft, kommt von oben plötzlich ein Ast, tippt euch an und sagt euch, entschuldigen Sie bitte, müssen Sie nicht hier längs. Und der Baum der Weisheit sagt euch, jetzt geht's nach rechts. Mhm. Irgendwie so ein Bullshit. Das kann man sich alles halt spontan überlegen und das funktioniert, weil es dazu passt.
Vielleicht so ein bisschen auch abschließend noch mal so die Frage, weil wir wollen ja hier auch mal so ein bisschen gerade für Anfängergruppen Ratschläge geben, ob solche Abenteuer wie Wild Beyond the Witchlight oder generell die Abenteuer, die wir hier besprechen, was für sie sein könnte, wenn du dir so eine ideale Gruppenzustellung oder wie würdest du so die Zusammenstellung einer Abenteuergruppe oder einer Spielergruppe besser gesagt dir so zusammenschneidern, die perfekt für Wild Beyond the Witchlight ist?
Oha. Ein Barde sollte theoretisch dabei sein, einfach weil er mit Charisma und allem drum und dran ja schon die meisten Leute bequatschen kann. Da muss man allerdings aufpassen, dass man am Ende das nicht so macht, dass er sich komplett durchredet. Weil theoretisch ist das möglich, dass er alle bezirzt. Und dann hat man das Abenteuer relativ schnell durch, glaube ich.
Klassisches Badenproblem.
Ja. so wie es jetzt bei uns ist, wir haben eine Barbarin und drei Spellcaster. Und das funktioniert, ist allerdings dann, wenn sie in den Kampf gehen, durchaus ein Problem. Weil drei der Leute sind halt sehr schnell down. Und da würde ich sagen, wirklich klassisches Aufsplitten, Damage-Dealer, Tank, Support und vielleicht noch Heiler. Irgendwie sowas in die Richtung. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und es kommt dann, was halt das Abenteuer ganz anders macht als die anderen, ist, es kommt wirklich massiv drauf an, wie man mit seinen Fähigkeiten umgeht, wie ihr mit den Leuten interagiert. Das Buch sagt einem ja auch, ey, wenn ihr zu Murderhobo unterwegs seid, dann wird es dunkel und dann bekommt ihr Probleme und alles wird böse. Das ist zum Beispiel eine Sache, die vergesse ich, ehrlich gesagt, immer wieder. Einfach weil man eh schon sehr viel in den Kopf zu nehmen hat als Spielleiter bei dem Abenteuer. Und wenn dann noch so eine Sache da oben drauf kommt, dann läuft es bei mir einfach im Kopf unten durch. Aber das soll ja schon zeigen, ey, vielleicht mal einen anderen Weg gehen. Und das funktioniert dann auch bei der Gruppe. Und dementsprechend ist die Gruppenkonstellation, kann man sich eigentlich aussuchen. Ihr solltet nur halt dann eurer Gruppenkonstellation entsprechend auch spielen.
Und wenn du jetzt so sagen würdest, was für einen Erfahrungsstand sollten Spieler haben, die oder auch der Spielleiter haben, wenn Wild Beyond the Witchlight das Abenteuer der Wahl ist?
Wie gesagt, es ist mein erstes großes D&D-Abenteuer, was ich leite, abseits eines One-Shots zum Beispiel, glaube ich mal, vorher. Da muss man sich schon ein bisschen mehr reinarbeiten. Das ist aber auch durchaus möglich. Das heißt, ich würde sagen, so Anfänger bis halbwegs erfahrene Spielleiter, für die ist das auch ein fantastisches Einstiegsabenteuer. Und aus der persönlichen Erfahrung, Leute, die zum ersten Mal D&D spielen, haben damit auch eine ganze, ganze Menge Spaß. Da muss man dann allerdings als Spielleiter wirklich gucken, dass man die Encounter, wie wir es hier jetzt auch schon besprochen haben, ein bisschen anpasst, vielleicht ein bisschen runterskaliert und damit alle genügend Spaß haben. Aber ich finde, es ist ein fantastisches Abenteuer für den Einstieg. Wir haben ja auch bei Exe und Keller jemanden da, die noch nie vorher D&D gespielt hatte. Und die hat den Spaß ihres Lebens.
Ja, das ist halt, ich glaube generell ist es fast notwendig, wenn jemand dann so als erste D&D-Erfahrung Wild Beyond the Witchlight gespielt hat und dann irgendwie aus der Ambition heraus dann in ein weiteres D&D-Abenteuer gezogen wird oder sich dafür interessiert, in irgendwie einer anderen Runde ein anderes Abenteuer zu spielen, da wirklich tatsächlich noch mal deutliches Erwartungsmanagement zu
treiben. Einfach direkt in Curse of Strahd rein, fertig.
Genau so. Und dann war es das wieder mit Spaß und der Motivation. Aber das fände ich auf jeden Fall auch mal sehr interessant, wie dann Leute darauf reagieren mit, ja, und jetzt sitzt du in der Taverne. Nee, einer ganz normalen Taverne. Nee, der Becher spricht nicht mit dir. Nee, ist jetzt einfach so.
Deswegen ist das Gute, dass wir als nächstes Strixhaven machen und ich mir da auch was selbst ausdenke, weil das auch sehr rollenspiellastig sein wird, wahrscheinlich.
Ich glaube, Strixhaven ist vielleicht noch das, was so ein bisschen der Fantasterie von Wild Beyond the Witchlight, der aktuell zur Verfügung stehenden Abenteuer noch so mit am nächsten kommt. Mhm. Auch wenn es natürlich schon nicht dieses Chaos und diese Abstrusitäten des Feywilds so ein bisschen mitbringt, aber trotzdem so ein bisschen diese fantastische Story und dieses fantastische Ambiente natürlich irgendwie so ein bisschen zumindest aufgreifen kann.
Ja.
Das stimmt.
Bevor wir hier alles ganz schnell beenden, hätte ich noch zwei kleine Tipps von der DMs Guild, um ehrlich zu sein, weil da gibt es ein ganz fantastisches Witchlight Complete DMs Bundle und Map Pack für $15, was nicht nur 20 Maps enthält, sondern auch noch mal 50 Seiten Tipps, Troubleshooting und Guidance für das ganze Abenteuer. Kann ich sehr empfehlen. Und zusätzlich, weil ihr es eben angesprochen habt, weil ihr den Karneval so toll findet, es gibt auch noch für wunderbare $2,97 Witchlight Carnival Expanded mit 9 Attraktionen, die man nutzen kann. Finde ich super, gerade für den Preis. Kann man da, glaube ich, nichts falsch machen.
Ich finde auch einfach, der Karneval an sich bietet schon irgendwie, wenn man das nämlich so ausgestalten möchte oder einfach so ein bisschen Bock hat, auch selbst ein bisschen zu bauen, so unfassbar viel Möglichkeiten, einfach eine komplette eigene Minikampagne nur auf diesem Karneval stattfinden zu lassen.
Theoretisch, ja. Ich muss aber, bevor wir das beenden, auch noch mal mit euch schimpfen. Vor allem mit
das
Lars.
Das ist okay für uns.
Mit Lars ist okay, okay.
Ja. Ciao, nee, dann bist du bis in zwei
los,
Wochen.
Nice. Los. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit.
Nee, aber ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Wisst ihr das noch, dass ihr das komplette Ende des Abenteuers mal gespoilt habt?
Was?
Wo? bei eurer, wenn ich mich richtig erinnere, wir sind ja hier im Spoiler-Part.
Ja, ja, ne? Ey, du kannst
wer
ja. Jetzt,
wer das Abenteuer nicht gespielt hat, abschalten. bei eurer ersten Folge zu Tasha's Cauldron of Everything, da hat Lars die gesamte History von Tasha.
Ja, das ist korrekt.
Ja, ja, da haben wir uns eben auch leider, drüber unterhalten.
Das stimmt. Das ist richtig. Das ist mir jetzt tatsächlich auch erst bei Wild Beyond the Witchlight aufgefallen, dass tatsächlich Tasha so einen großen Aspekt dieses Abenteuers natürlich auch einnimmt. Und vor allem auch Tashas Cauldron halt einfach.
Es war, als ich die Folge damals gehört habe, war so, sag ich jetzt was? Erstmal.
Bislang war es so.
Weil sonst sehen das noch die Leute und dann
ist doof. Bislang hat sich noch keiner beschwert, also hoffentlich hat es einfach keiner mitbekommen. Gut, jetzt ist es eh zu spät, aber davor. Eben.
Ja, das war mir nicht bewusst. Das ist sehr korrekt. ich finde es aber vielleicht dazu gerade noch so ein Halbsatz. Ich finde es, weil ich finde Abenteuer natürlich auch immer so ein bisschen cool, gerade als Spieler, wenn man sich mit diesem ganzen D&D-Universum auseinandersetzt, vielleicht auch das nicht das erste Abenteuer ist, was man mit der Gruppe spielt, bla bla bla, und so ein bisschen Bock hat, auf so Charaktere zu treffen, die man aus diesem Universum einfach kennt, dann bietet natürlich Wild Beyond the Witchlight jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wie wenn man irgendwie durch Tiefwasser läuft und irgendwie in jeder zweiten Querstraße potenziell irgendeiner bekannten D&D-Persönlichkeit über den Weg laufen kann. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich Tasha, oder wie sie halt bei Tasha's Cauldron of Everything, Wild Beyond the Witchlight genannt wird, Ickwilf, glaube ich, ist der Name, ne?
Ja, oder Sibylna halt, ne?
Ich weiß nicht, wie man Ickwilf, spricht man das so aus?
Ich hab's auch so ausgesprochen.
Ich find's auch lustig, es gibt in diesem Abenteuer eine komplette Seite, wie man alle Namen ausspricht, nochmal.
Ja. Das ist doch aber gut strukturiert. Und die, dass man halt entsprechend so ein bisschen auch ihre Rolle und ihre und die Dramaturgie um ihre Person so ein bisschen noch mal ausführt, damit die Spieler das auch innerhalb des Abenteuers so ein bisschen erfahren oder mehr nachvollziehen können, wie krass diese Story rund um Tasha und so weiter ist und wie besonders das ist, dass sie halt irgendwie Teil dieses Abenteuers ist und sowas. Das finde ich vielleicht auch noch einen interessanten Aspekt, je nachdem natürlich, ob man so Leute in der Gruppe hat, die irgendwie durch die Lore von D&D so zu begeistern sind. Oh. Finde ich das natürlich auch eine ganz coole Sache.
Da fällt mir noch eine Sache ein, die bei dem Abenteuer, wo man echt ein bisschen gucken muss. Manchmal sind Setups und Payoffs ein bisschen weit auseinander. Wenn wir jetzt halt zum Beispiel bei diesem Sibylna-Tasha-Ding sind, du hast ja am Anfang, sieht man einmal eine Statue von ihr. Dann gibt es im Zweiten Reich gibt es ein Gemälde von ihr. Und beim dritten Mal sieht man sie halt da. Das ist gut gepaced. Aber zum Beispiel die gesamte Jabberwock-Geschichte, dann ist der wird so hochgehalten als einer der harten Encounter in diesem Buch. Aber theoretisch ist es ja komplett möglich, den komplett zu verpassen. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, dass er, also dass der komplett out of nowhere kommt. Und da muss man vielleicht als Spielleiter noch so ein bisschen dran werkeln, dass, wenn man den zum Beispiel nutzen möchte, dass man den vielleicht ein bisschen früher und ein bisschen offensichtlicher als möglichen fiesen Gegner einbaut.
Wie würdest du sagen, weil ich persönlich bin auch immer großer Fan davon, in solchen Situationen den potenziellen späteren Gegner auch einfach früher auftauchen zu lassen, aber nicht quasi um den Final Encounter dann direkt mit diesem Wesen oder dieser Person dann zu haben, sondern einfach um so die Dramaturgie so ein bisschen anzufüttern.
Hab ich genau so gemacht.
Ja, okay.
Sie haben im Wald in Thither. Das beschissenste Wort für Deutschsprache.
TH.
Ja, haben sie den Random Encounter erwürfelt mit einem Eulenbär-Kadaver, der vom Jabberwock gerissen wurde. Und dann habe ich ihn auftauchen lassen am Ende, bevor sie aus dem Reich gegangen sind. Als es dann, gerade als es dramatisch wurde, kam der nämlich auch noch mal dazu. Und dann wurde es halt richtig chaotisch. Aber das hat denen gezeigt, okay, da ist nur vielleicht noch was, was wir noch mal bekämpfen müssen. Und das hat sehr gut geholfen.
Ja, ich glaube, ich finde es immer witzig zu sehen in solchen Mechaniken, wie wie gleich D&D-Spiele dann immer sind, weil dann sind alle richtig gehypt auf so einen Gegner.
Ich habe es bei mir jetzt auch noch so gebaut, dass er noch eine Verbindung zu einer der Figuren hat und dann ist das eh immer noch mal, sind sie eh noch mal investierter.
Ja. Nee, sehr, sehr cool. Und vielen lieben Dank auch dafür deine Sichtweisen. Ich glaube, das hat extrem geholfen, das Abenteuer so ein bisschen einzuordnen. Hast du noch irgendwelche finalen Ratschläge, Tipps, wenn man sich als Anfängergruppe sich dem nähern möchte?
Macht lange Rasten. Das Buch sagt nämlich einem nicht unbedingt, wann man mal eine Pause machen könnte. Und das hat meiner Gruppe jetzt schon 2-3 Mal in den Hintern gebissen.
Dementsprechend, liebe Spielleiter, passt die Pace dann entsprechend an und treibt sie nicht vor euch her.
Ja, aber ansonsten geht da einfach ran, als ob ihr wirklich jetzt so ein Choose-Your-Own-Adventure-Ding bauen, spielen würdet. Und dann hat man damit einfach eine Riesenmenge Spaß haben. Ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Abenteuer.
Ich glaube, so sind wir selten geendet, dass wir hier sagen, es ist ein ganz fantastisches Abenteuer. Sonst haben wir immer sehr viel Kritik übrig. Aber in dem Fall eigentlich keine, oder? Also klar, Pacing und so weiter, aber wirklich, das muss man halt auch noch mal sagen, das ist einfach ein Abenteuer, was von den anderen Abenteuern so heraussticht wie kein anderes.
Habt ihr Bock, es zu spielen? Auch wenn ihr jetzt die ganzen Hooks kennt und so?
Absolut. Auch das haben wir vor der Folge schon gesagt. Wenn sich ein Spielleiter finden würde, ich weiß nicht, kennst du jemanden, der das schon mal gespielleitert hat? Ich weiß nicht.
Irgendwo mit Sicherheit.
Ja. Nee, aber da ist wirklich, wirklich mega Bock drauf. Vor allen Dingen, weil es halt so anders ist als alle anderen Abenteuer. Ne? Und vor allen Dingen, wir hatten es auch schon in der ersten Hälfte der Folge so ein bisschen besprochen. Ich finde, aus dieser chaotischen Stilistik des Abenteuers heraus bietet sich es halt auch einfach total gut an, einfach chaotische Charaktere zu spielen. Ne? Und also jetzt nicht im Sinne von Alignment chaotisch, sondern einfach irgendwelche witzigen Charaktere mit vielleicht auch abstrusen Klassenkombinationen oder was auch immer. Ne? Also es gibt meines Erachtens kein anderes Abenteuer, das aktuell veröffentlicht ist, was halt so oder was so ein abstrusen Charakterbild irgendwie so gut aufnehmen könnte.
Jo, das stimmt. Also es hilft einem schon dabei, selbst die seltsamsten Figuren zu erstellen, ohne dass es komisch wirkt.
Und in diesem Sinne, nochmals, ich wiederhole mich, aber nochmals vielen Dank dafür deine Sichtweisen und auf deine Erfahrungen hier. Ich glaube, das hat extrem geholfen und ich hoffe auch, dass es euch da draußen geholfen hat, das Abenteuer so ein bisschen für euch einzuordnen und zu gucken, ob Wild Beyond the Witchlight nicht auch für eure Gruppe was sein könnte. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Matze. Ich hoffe, das können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen bei dem ein oder anderen Thema. Das hat sehr viel Bock und Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne.
Gerne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr da draußen Bock bekommen habt auf Wild Beyond the Witchlight, guckt doch mal in unsere Folgenbeschreibung. Da ist unser Referral-Link zu Amazon drin. Wir freuen uns riesig, das supportet uns ein bisschen. Ansonsten nochmal die Aufforderung, guckt bei Matze im Podcast vorbei, EDH Commander, wenn ihr so ein bisschen neugierig seid auf Magic und was da alles so abgeht, da lernt ihr eine ganze Menge. Und in diesem Sinne hören wir uns in dann 2 Wochen mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.